Erlöser der Menschheit oder Verursacher des Verderbens? Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist es soweit, endlich muss man fast sagen, dürfen wir über das wohl zentralste Technologiethema der Gegenwart sprechen, über den Gamechanger künstliche Intelligenz, und da ist es schon durchaus auch einmal angebracht, dass wir die Fragestellung, mit der wir uns heute auseinandersetzen, etwas pointierter artikulieren. Hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle zu unserer neuen Ausgabe unseres Technologie-Podcasts Widersprechen. Mein Name ist Christoph Sammer.
Ja, und mein Name ist Markus Sehme.
Ja, und ob KI nun die Welt rettet oder ja, dann doch vielleicht zu ihrem Untergang beitragen wird, dieser Frage sowie natürlich den technologischen und wirtschaftlichen Konsequenzen durch KI dürfen wir heute ein Stück weit auf den Grund gehen. Und warum wir heute über KI sprechen, Markus, das hat sicher auch mit dem 30. November 22 bereits zu tun. Da ist nämlich ein Chatbot veröffentlicht worden, erst veröffentlicht, um genau zu sein, in der Programmiersprache Python. Ja, und dieser Chatbot ist mittlerweile uns allen bestens bekannt als ChatGPT, sozusagen die Spitze des Eisbergs in Sachen KI. Aber unter diesem Eisberg, bei einem Eisberg sind ja 2/3 unter der Oberfläche, wie wir wissen, da verbergen sich ganz sehr viele andere spannende Technologien, und über die werden wir heute natürlich auch sprechen. Markus, jetzt bevor wir uns direkt ins Getümmel wagen und über KI sprechen, kannst du uns kurz einordnen, was ist denn künstliche Intelligenz und wie funktioniert sie und warum vielleicht ist KI mehr als ChatGPT?
Ja, das ist eine gute Frage, weil gefühlt wir jetzt ein ganzes Jahr lang über GPT oder Large Language Models wir jetzt sprechen und das jetzt sicher die meisten in ihren Diskussionen treibt, aber KI ist ja schon länger unter uns, oft merken wir es dann einfach nur nicht, und vor allem, will man KI beschreiben, muss man zuerst einmal den Begriff KI, du hast das eh richtig gesagt, erklären, und der löst dann bei manchen durchaus sehr emotionale Debatten aus. Wir kommen ja eher von der praktischen Seite her, das heißt, uns interessiert dann nicht genau, ob man jetzt von welchen Modellen wir reden, sondern wir schauen uns zuerst einmal an, was wollen wir für ein Problem lösen, und dann nehmen wir uns die richtige Technologie dafür her. Aber wenn wir schon dort sind, meistens reden wir von, wenn wir von KI reden, über sogenannte Machine Learning Modelle. ChatGPT ist eine weitere Entwicklung davon, aber bleiben wir vielleicht beim Machine Learning Modell. Da geht es einfach darum, dass man aus Daten, aus historischen Daten, Modelle trainiert, die dann irgendwelche Prognosen treffen, also Vorhersagen machen können. Jetzt war meine naive Vorstellung lange vor KI immer so, wofür braucht man KI? Das kann ich ja alles programmiertechnisch auch unterschreiben. Und da hat mir unser KI-Experte, also einer unserer KI-Experten, ein sehr anschauliches Beispiel einmal erklärt, und ich bin gespannt, ob es bei dir auch so hängen bleibt wie bei mir. Er hat mir nämlich gesagt, nimm ein Bild her mit 28 Pixeln mal 28 Pixeln, das ist de facto nichts, also kleiner als unser Fingernagel, in einer Farbauflösung von nur Graustufen, also 256 Farben oder Graustufen eben. Würde man jetzt alle möglichen Kombinationen von diesem Mini-Bild auch rausrechnen wollen, dann käme man auf eine Zahl, kann man sich jetzt mal Mensch nicht vorstellen, aber auf 10 hoch 1800. Das ist eine irrsinnig große Zahl. Wie groß die Zahl ist, versteht man erst dann, wenn man weiß, dass das heute bekannte Universum nur 10 hoch 80 Atome überhaupt fasst. Das heißt, es wäre unmöglich, irgendwo niederzuschreiben oder zu speichern, alle Permutationen von so einem mini kleinen Bild. Und das ist dann schon so, dort beginnt es, dass man erklären kann, warum braucht man KI eigentlich, weil das einfach anders technisch nicht lösbar wäre. Das heißt, man schickt vorn Trainingsdaten rein und dann lernt in einfachen Fällen ein Machine Learning Modell, was mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste Bild zum Beispiel oder die nächste Sequenz zum Beispiel darstellt. Wenn wir dann schon beim Bilder sind oder bei komplexeren, größeren und strukturierten Datenmengen, dann muss man das ein bisschen vertiefen. Das passt jetzt auch namentlich gut dazu. Das heißt, man geht dann in mehrere Schichten rein und dort ist man dann bei den neuronalen Netzen oder eben beim sogenannten Deep Learning. Und noch spezieller wird es, wenn ich jetzt solche Deep Learning-Modelle oder neuronale Netze jetzt nur auf Sprache trainiere oder spezialisiere. Dann sind wir bei sogenannten Large Language Models. Das ist eben das, was ChatGPT besonders gut kann.
Das heißt, wir halten fest, wenn wir von Machine Learning sprechen, könnten wir synonym auch von KI sprechen?
Genau, also wir oder ich mache es mir leicht, wir sagen zu allem KI, wohlwissend, dass es da sehr viele Unterschiede gibt und ich glaube, dem normalen Menschen auf der Straße, da reicht es auch, wenn er davon spricht.
Was man jetzt alles mit künstlicher Intelligenz machen kann, das haben wir beide dieser Tage sehr genau am Mobile World Congress in Barcelona gesehen. Von Roboterhunden über extrem komplexen Datenanalysen bis hin zu selbstfliegenden Lufttaxis. KI war überall präsent. Es hat keinen Stand gegeben, wo KI nicht Thema war. 900.000 Menschen, 2.400 Unternehmen waren vor Ort. Keiner dieser Stände war gefühlt ohne künstliche Intelligenz. Das ist jetzt grundsätzlich vielleicht nicht so überraschend, aber würdest du, Markus, den Schluss zulassen, dass wir sagen, KI ist irgendwie zur Massenware verkommen?
Ja, Massenware klingt vielleicht ein bisschen abwertend. In der Technologiebranche verwendet man oft den Begriff Commodity, wenn etwas schon beinahe standardisiert ist. Da macht man sich dann also nicht mehr Gedanken drum, wie setzt man das jetzt um. Es ist keine große technische Herausforderung mehr, sondern vielmehr eher wie bei Rechenpower zum Beispiel. Nachfrage bestimmt den Preis, also wie viel brauche ich, wie viel kostet es, wie setze ich es am richtigsten ein. Natürlich reden wir jetzt meistens noch immer von, so wie wir es vorher definiert haben, Machine Learning. Und das ist eben jetzt und besonders eben durch das Aufkommen von diesen Large Language Models, wie sie OpenAI, das ist das Unternehmen, das hinter ChatGPT steht, anbieten. Die bieten das nicht nur so an, wie es die normalen User auf der Webseite kennen, sondern wenn man das kommerziell nutzen will, kann man es durchaus auch programmatisch, also über eigene Applikationen nutzen, über Schnittstellen, sogenannte APIs. Und somit ist es mittlerweile schon recht einfach, diese KI-Funktionalität für eigene Zwecke zu nutzen. Beispielsweise ein durchschnittlich gutes Softwareentwicklungsunternehmen ist mittlerweile wahrscheinlich in der Lage, auch wenn es keine KI-Spezialisten sind, dass man eigene Datenquellen, die man hat, innerhalb von 1 bis 2 Tagen an so eine KI-Schnittstelle wie OpenAI oder ChatGPT andockt. Und dann kann man in seinen Daten nicht nur suchen wie bisher, sondern wirklich mit einem Chatbot damit reden.
Markus, wir haben heute wirklich sensationelle Gäste, echte Kapazunder im Bereich der künstlichen Intelligenz, internationale Kapazunder, das können wir vorweg schicken. Einer unserer beiden Gäste sagt, mit KI verdient man kein Geld. Wir sprechen dann später noch darüber. Meine Recherche hat aber schon ergeben, dass es da einige große Unternehmen und auch kleine Unternehmen gibt, die Geld verdienen mit künstlicher Intelligenz. Wer sind denn jetzt denn diese Big Player im KI-Business?
Ja, die Big Player, vor allem weil wir jetzt schon mit ChatGPT begonnen haben und das dort auch schon angeführt haben, hinter ChatGPT ist zum Beispiel ein bis vor 1,5 Jahren in der Öffentlichkeit relativ unbekanntes Unternehmen, nämlich OpenAI, mit dem CEO Sam Altman, der mittlerweile zu einer fast Kultfigur geworden ist. Das war sehr überraschend. Viel eher hätte man es einem Unternehmen wie Google oder Meta zugestanden und natürlich auch die beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema KI in vielfältigster Weise. Ob sie jetzt damit Geld verdienen, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt Papier. Noch sind KI-Modelle, vor allem wenn wir von solchen Large Language Models sprechen, sehr, sehr, sehr rechenintensiv. Das heißt, die großen Hyperscaler wie zum Beispiel Amazon, also die großen Rechenzentrums- und Cloud-Betreiber, die tun sich natürlich momentan leichter, solche großen Modelle zu betreiben. Für alle anderen, die die Rechenpower erst zumieten müssen, ist es momentan noch ein Verlustgeschäft.
Weil dir persönlich wichtig und irgendwie in dieser Aufzählung auch fehlend, was macht Apple?
Was macht Apple? Ja, das fragt sich jeder. Apple hat bisher ja in der KI-Entwicklung nicht so sehr geglänzt, wenn man an sein eigenes Siri, falls jemand ein iPhone hat, denkt. Aber bei Apple wird gemunkelt, dass die auch an dem großen KI-Big Thing arbeiten gerade. Die haben übrigens in den letzten 1 bis 2 Jahren mehr KI-Unternehmen aufgekauft als Google, Meta oder andere Unternehmen.
Also auch rasante Entwicklungen in der Technologiebranche, was künstliche Intelligenz angeht. Wir haben gerade von den großen Namen gesprochen. An zwei Namen kommt man, wenn man in Österreich und auch in Deutschland über KI spricht, nicht vorbei. Und die haben wir heute zu Gast. Echte Kapazunder, wie schon gesagt, die wir nun ganz kurz vorstellen dürfen. Zum einen dürfen wir heute begrüßen Jürgen Geuter. Im Netz ist er besser bekannt als Tante. Er ist Informatiker und Philosoph. Er war Berater der deutschen Bundespolitik und sprach auf zahlreichen Netzkonferenzen. Die Süddeutsche Zeitung, und darüber sprechen wir gleich, sagt, alle feiern KI, nur einer nicht. Jürgen Geuter. Und zum anderen begrüßen wir heute Patrick Rathheiser. Er ist Keynote-Speaker, Universitätslektor und nicht zuletzt Co-Gründer des von Forbes ausgezeichneten KI-Hightech-Unternehmens Leftshift One. Seit kurzem ist er auch im Vorstand von AI Austria.
Ich glaube, wenn wir heute KI sagen, so in der öffentlichen Debatte, so im Diskurs, dann meinen wir eigentlich gar keine Technologie. Eigentlich sprechen wir da über unsere Zukunftshoffnungen.
Die Community geht schon in die Richtung, auch Modelle zu bauen, die sehr hocheffizient sind, die vielleicht sich nur mit einem kleinen Sprachkorpus beschäftigen, die man vielleicht auch selber betreiben kann.
Man kann da auf jeden Fall entscheiden, dass etwas nicht den gesellschaftlichen Mehrwert bringt, den wir wollen. Und ich glaube nicht, dass irgendeine dieser Regulierung so kleine KI-Modelle, wie wir die seit 20, 30 Jahren bauen, betreffen würde, weil das ist an der Stelle irgendwie irrelevant.
Es gibt die Wahl nicht mehr. Also diese generative KI ist gekommen, um zu bleiben. Also das heißt, wir werden es einsetzen und auch die Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen, früher oder später in den nächsten 15 Jahren.
Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute mit uns diskutiert.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Auch ebenfalls danke für die Einladung.
Danke, dass ihr mit uns heute über künstliche Intelligenz sprecht. Wir werden jetzt gleich sozusagen das erste Thema ansprechen, das lautet künstliche Intelligenz und Ethik. Und da, Jürgen, möchte ich mit dir beginnen. Du hast die weiteste Reise hierher zum Podcast gehabt. Du geisterst immer wieder durch sämtliche deutsche Medien, unter anderem auch durch die Süddeutsche Zeitung. Und die schreibt da über dich, alle feiern künstliche Intelligenz, nur einer nicht. Und damit bist du gemeint, Jürgen. Jetzt könnte ein Podcasthörer meinen, ein KI-Gegner ist in einem Technologie-Podcast eine Fehlbesetzung. Ist das so?
Na, ich glaube, gerade als Ingenieur muss man ja auch lernen, mit sich ehrlich zu sein. So, die neue Technologie ist immer faszinierend und das ist immer the shiny new thing und man kann da viel Zeit reinstecken, alles immer neu zu machen, neu zu schreiben mit der neuen fancy Sprache, mit der neuen fancy Technologie. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich manchmal ehrlich in die Augen guckt und sagt, ist das, was wir hier tun, eigentlich das Richtige für unsere Kunden, unsere Auftraggeber, für unsere Ziele, wie auch immer. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, eben diesen aktuellen KI-Hype manchmal ein bisschen kritisch zu beleuchten, zu sagen, klar, behauptet OpenAI, sie können alles und noch mehr, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht und vielleicht ist es auch unseriös an manchen Stellen.
Patrick, du bist hingegen sicher alles andere als ein KI-Gegner. Siehst du die Dinge trotzdem ähnlich wie Jürgen?
Ja, obwohl ich jetzt kein KI-Gegner bin, also muss ich ganz ehrlich sein, weil wir auch in dem Bereich auch tätig sind, ist es aber sehr, sehr ähnlich. Ich muss ganz ehrlich sein, auch dieser Hype, er ist da, aber KI ist ja nichts Neues. Das gibt es seit über 60 Jahren. Wir haben teilweise Algorithmen im Einsatz, die auch 60 Jahre alt sind, aber die funktionieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu entscheiden, was ist der Anwendungsfall, macht es überhaupt Sinn, diesen Anwendungsfall überhaupt umzusetzen und warum tue ich das überhaupt? Also wirklich sinnvolle Anwendungen und nicht, weil ich es nur kann. Und manchmal ist es auch wirklich so, wirklich sich zu überlegen, zurückzugehen. Also es ist nur eine Technologie wie jede andere auch. Und da geht es einfach darum zu entscheiden, was tue ich damit eigentlich? Also ich bin da sehr, sehr konform.
Jürgen, ist es tatsächlich eine Technologie wie jede andere auch?
Ich glaube, wenn wir heute KI sagen, so in der öffentlichen Debatte, so im Diskurs, dann meinen wir eigentlich gar keine Technologie. Eigentlich sprechen wir da über unsere Zukunftshoffnungen. Was da technisch drinsteckt, häufig ist ja bei großen KI-Firmen, merkt man da sind halt Leute in Indien, die dann im Rechenzentrum sitzen und von Hand Dinge beantworten. Auch das wird heute als KI gelabelt oder manchmal ist es ein Excel-Makro und nicht viel mehr als das. Man schreibt aber KI drauf, weil man damit ganz viel verbindet. Man verbindet damit, dass Maschinen quasi autonom handeln können und so eine Form von Rationalität, die da angeblich drin sein soll. Also es ist so ein Misch aus ganz vielen unterschiedlichen, teilweise politischen, teilweise technischen Artefakten, die da miteinander verwoben werden. Von daher hat es schon ein bisschen eigenen Charakter in der Art und Weise, wie wir darüber heute reden bekommen. Wenn man es nur auf der technischen Ebene anguckt, dann ist es eine Technologie wie alle andere. Das sind statistische Modelle, die haben wir seit x-zig Jahren. Die sind jetzt, weil es bestimmte Grafikkarten gibt, kann man die halt sehr groß bauen und das kann bestimmte Sachen machen. Und auf der Ebene sprechen wir aber häufig ja nicht, wenn wir KI sagen. Dann würde man halt sagen, okay, das ist jetzt ein neuronales Netz und dann redet man über Machine Learning und all diese Themen. Da wird sehr viel technischer und dann geht auch häufig der Hype so ein bisschen raus. Aber wenn wir KI sagen, dann haben die Leute eigentlich ja auch immer das im Kopf, was wir so über Artikeln in den Medien auch sehen. Wenn man KI-Artikel in den Medien sieht, dann ist da immer so ein menschlicher Roboter, der Sachen an der Tafel löst oder sowas. Also das ist ja das, was wir ganz stark sehen, wenn über KI gesprochen wird. In Deutschland, wir haben ja einen etwas unseriösen Finanzminister, der sagt zum Beispiel, wir müssen gar nichts tun gegen die Klimakrise, die KI löst das einfach für uns. Und das ist dieser KI-Diskurs, den wir gerade ganz stark sehen. Und deshalb ist es keine Technologie wie alle andere, weil das halt mit so viel Hoffnung und Versprechen überhäuft wird, wo jeder Ingenieur und jede Person, die sich damit auskennt, sagen würde, das kann es auch gar nicht leisten, will es auch gar nicht leisten, muss es auch gar nicht leisten. Aber im Diskurs wird es eben so verhandelt. Aber es wird trotzdem so getan, als sei das eine reale Technologie, die ich jetzt kaufen könnte. Also ich könnte jetzt den Klimaretter kaufen, stimmt aber nicht. Und ich glaube, deshalb ist es ein Sonderfall.
Ja, vielleicht noch ganz kurz da zu ergänzen, ja, weil das ist nämlich gerade das Problem, was wir nämlich da draußen im Moment haben und diese Übererwartung, diese Erwartungshaltung an KI, die jetzt auch bei den Large Language Models, man sieht es immer mehr, auch Gartner hat es jetzt wieder mal nach außen gebracht, sie enttäuscht ein wenig auch die Technologie. Also man erwartet sich so viel und wenn man dann richtig in die Tiefe reingeht, also in dem Fall wirklich also internes Unternehmenswissen zu heben und dann richtig reinzugehen, und wir reden von vielen, vielen, vielen Dokumenten und nicht nur 20, ja, dann ist es wirklich so, dass dann da schon sehr viel zu tun ist, auch auf der technischen Ebene im Servicebereich zu tun ist, damit es auch wirklich funktioniert. Und da gibt es dann schon auch die Themen, wo der Mittelstand dann sagt, naja, jetzt ist uns sehr viel versprochen worden, aber wir müssen doch noch einiges hineinstecken, damit es wirklich funktioniert. Und das macht es einfach auch schwer, weil Hype ja, aber ich glaube, wir müssen da die Kirche im Dorf lassen. KI ist, wie gesagt, aber eine Technologie zum Einsetzen, aber mit Hausverstand.
Bleiben wir ganz kurz bei der ethischen Komponente von künstlicher Intelligenz, Patrick. Auf einer Skala 1 bis 10, wie wichtig ist dir die ethische Komponente in technologischen KI-Lösungen?
Ich glaube, wir würden das nicht von 1 bis 10, ich glaube, das bewerten, sondern ich glaube, das ist unsere Aufgabe und wir sehen mit dem EU-AI-Act, der zwar schön ist, aber manchmal nicht ganz so weit greift, wie er greifen sollte. Also es ist eine sehr, sehr gute Geschichte eigentlich. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, gerade im europäischen Raum hier eben auf Datenschutz zu schauen. Wir kommen aus dieser Riege eigentlich und ich glaube, es gibt ganz tolle Lösungen, wo ich nicht unbedingt immer alle Daten verarbeiten muss. Und da ist es einfach wichtig, auf den Datenschutz zu schauen und zu schauen, ob diese Modelle und welche Daten ich auch drinnen habe, also Sprichwort Bias und so weiter, also habe ich unbalancierte Datensets da drinnen. Manchmal will ich den Bias auch haben, aber ich glaube, das ist schon ein guter Wettbewerbsvorteil, wenn wir da auf das achten, was wir dürfen oder was wir nicht dürfen. Und deshalb sehe ich das schon eine sehr wichtige Rolle auch in unseren Lösungen.
Patrick, weil du die Trainingsdaten jetzt gleich angesprochen hast. Jürgen, das ist etwas, was du immer wieder kritisierst, wo du sagst, diese Trainingsdaten sind fehlerbehaftet, die drängen uns womöglich auch in eine Richtung. Was ist denn an diesen Trainingsdaten so verkehrt?
Naja, an denen ist ja erstmal nicht so viel verkehrt, wenn man sie betrachtet, als was sie sind. Das sind halt erstmal irgendwelche Daten. Man weiß nicht, ob die stimmen, ob die nicht stimmen. Man hat erstmal festplattenweise voll mit irgendwas. Und man kann ein Large Language Model oder ein anderes statistisches System darauf trainieren und das tut dann irgendetwas. Aber ich kann halt sehr, sehr schwer wirklich validieren, warum es das dann noch tut. Und wir sehen in der Vergangenheit, gerade bei großen Datensätzen, wenn wir im Bereich Sicherheitstechnik gucken, es gibt keine nicht-rassistischen Datensätze über Polizeieinsätze. Die existieren nicht, weil die Polizei rassistisch agiert. Überall auf der Welt. Das ist leider ein Problem, was wir haben. Und das steckt natürlich auch in den Daten, weil wir haben ein großes Problem mit Daten. Wir haben keine über die Zukunft. Wir haben immer nur Daten über die Vergangenheit. Und da steckt das drin, was damals halt war. Und das sieht man, wenn man sich zum Beispiel Bildgeneratoren anguckt, haben ja viele vielleicht schon mal mit rumgespielt. Und dann gibt man einen Prompt ein und dann kommt ein Bild raus. Und wenn man als Prompt eingibt, gib mir mal ein Bild von einem küssenden Paar. Was kommt da raus? Sehr wahrscheinlich ein heterosexuelles, junges, weißes Paar, normschön. Weil Werbung so aussieht und super viele Werbebilder sind halt in diesen Daten und das ist was, was es gelernt hat. Da finden halt bestimmte, die Realität da draußen findet darin halt nicht statt, weil das nicht die Datenwelt ist. Wenn man aber immer nur behauptet, nee, wenn wir mehr Daten reinstecken, wird es ja alles wahrer und besser, dann stimmt das nicht. Und das ist genau, was du vorhin angesprochen hast. So diese Datenlage, da man hofft einfach nur, wir werfen da jetzt Daten gegen die Wand und da bleibt genug kleben, dass was rauskommt. Das ist aber nicht die Realität. Man muss sehr, sehr viel genauer gucken, welche Qualität haben diese Daten eigentlich. Was steckt da eigentlich auch eben vielleicht an falschen Annahmen drin, bei denen ich jetzt schon weiß, dass die damals falsch waren. Ich habe es trotzdem damals so abgespeichert. Und diese Analyse, die ist so aufwendig und so zeitintensiv, dass viele das ja auch nicht machen, weil heute, man lädt halt das Internet runter und trainiert halt irgendwas damit und guckt halt, was passiert. Und dann sieht das irgendwie halbwegs plausibel aus und man sagt, wir haben alles gelöst. Aber man sieht eben gar nicht, welche subtilen Fehler drin sind. Und auf dem ersten Blick, wie gesagt, das sieht alles halbwegs okay aus. ChatGPT schreibt mir ein halbwegs okayen Essay über jedes Thema, was ich dem System entgegenwerfe. Aber wo ist das subtil falsch? Und wenn ich damit rumspiele, ist es egal. Ob ich jetzt eine Feuerwehrgeschichte für meinen Sohn irgendwie da generieren lasse und die ist nicht perfekt, das ist völlig irrelevant. Wenn ich als Unternehmen das aber in meine Geschäftsprozesse einbaue, dann sind subtile Fehler unter Umständen richtig teuer. Und wir sehen ja auch, dass diese Systeme immer mehr eingesetzt werden sollen, zum Beispiel Steuerung von Maschinen, weil ich schon Maschinendaten aus der Vergangenheit habe. Und ja, ich habe Maschinendaten aus der Vergangenheit, das ist super. Die haben ja schon eine gewisse Qualität, die kann ich vielleicht einschätzen, weil ich meine Maschinen kenne. Aber stecke ich auch wirklich die Zeit rein zu sehen, okay, zu welchen Zeitpunkten wurde die Maschine denn wie, warum gefahren? Vielleicht fahre ich die heute gar nicht mehr so, aber meine Trainingsdaten bilden das noch ab. Und jetzt steuere ich plötzlich mit einer KI meine Maschine, die immer noch in den 50er Jahren lebt. Das ist halt nicht, wie wir heute damit umgehen wollen. Das ist immer wieder eine Herausforderung, die wir bei diesen Trainingsdaten sehen, dass die Leute glauben, einfach nur, weil man da viel reinwirft, wird das schon gut sein. Und das stimmt nicht. Manchmal ist es ein kleinerer Datensatz, der fokussiert ist und bei dem ich genau weiß, was da drin steckt, viel ergiebiger. Und das geht aber gegen die allgemeine Weisheit heute quasi, weil die allgemeine Weisheit ist, so viel es geht und es passt und immer nur mehr und immer nur mehr. Und ich glaube, dass man dabei sich viele Eigentore schießen kann, die man aber jetzt nicht sieht, weil in den Daten, da sind halt nicht diese Zeile in der Tabelle ist rot markiert, weil sie falsch ist, das sehe ich nicht. Aber die ist später in meinem System drin und das handelt danach. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Das sehe ich gerade auch, wenn ich mit unseren AuftraggeberInnen im Mittelstand oder auch Kleinunternehmen spreche. Die haben da einfach Sorgen, dass sie überhaupt nicht mehr überblicken können, warum sagt denn das System jetzt das? Kann ich dem wirklich vertrauen? Und diese Vertrauensbasis kann ich halt wirklich nur herstellen, wenn ich auch vertrauenswürdige Daten habe, bei denen ich genau weiß, was da passiert ist. Und das kann ich halt für das ganze Internet nicht machen. Das kann ich nur für kleine Datenmengen machen.
Patrick, wie kann man verhindern, dass es zu solchen Verzerrungen, zu solchen Problemen kommt, technologisch betrachtet?
Gut, also erst einmal kann ja wieder den Jürgen absolut recht geben, das Problem liegt wieder ganz offen. Einfach das Marketing, was wir sind, die Erwartungshaltung, also ChatGPT und Co., die Large Language Model, sie können alles, ich speise die Dokumente darin, das funktioniert schon, schaut einfach wirklich plausibel aus. Ja, und für $30 oder $60 habe ich dann schon das bei mir im Unternehmen. Ich gebe es aber die Daten her dann noch fürs Retraining, was ganz schön ist, wo sich OpenAI freut, aber ich weiß nicht, ob das ganz so intelligent ist. Das Thema ist aber wirklich, das ist die Erwartungshaltung. Und wenn man dann wirklich tief reinschaut und so wie es der Jünger erzählt hat, wenn ich dann richtig reingehe in den Mittelstand, wo es dann wirklich um das Unternehmenswissen geht, um genau diese Daten, die will ich nicht herausgeben wollen, das ist, glaube ich, ganz zentral und wichtig, tiefer reinzuschauen und wirklich auch diese, wir nennen es selber Data Audits, einfach zu machen. Das heißt, in die Datenanalyse zu gehen, was steckt da drinnen, was habe ich überhaupt für Daten. Meistens muss ich sie auch sehr, sehr gut aufbereiten, dass sie überhaupt von einem Large Language Model gelesen werden können oder verarbeitet werden können. Es ist sehr viel Arbeit, die da drin ist und die man auch tun muss, damit man eben nicht diese Halluzinationen hat, damit man eben wirklich Lösungen baut, die dann auch einigermaßen die Wahrheit sprechen, weil ich kann nicht einfach Erwartungsintervalle einfach erfinden, sondern es gibt Erwartungsintervalle bei Maschinen, die ich einhalten muss. Und da ist einfach auch Arbeit zu tun. Also ich darf dem System nicht vertrauen und auch leider dem Marketing, wie es im Moment ist und dem Hype. Es ist noch nicht ganz so weit, wie das alle glauben, ja.
Ist es tatsächlich so, Patrick, dass man meinen könnte, wenn du jetzt ein Bias im industriellen Umfeld herrscht, dass der eigentlich weniger wichtig ist, als wenn es zum Beispiel um Bewerbungen etc. geht?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Wir haben auf der einen Seite natürlich haben wir Grundlagen zum, sage ich, Bewerbungen oder wenn es wirklich um personenbezogene Daten geht, da haben wir auch den Datenschutz, was auch ganz wichtig ist. Aber ich finde es genauso schlimm, wenn wir uns auf Daten stützen, gerade auch im industriellen Bereich, wo es um Maschinen geht, wo es um Fertigung geht, wo auch vielleicht Menschen beteiligt sind und die Maschine falsch entscheidet. Vor allem, es geht auch darum, dann, dass Schäden entstehen für die Unternehmung selber, die vielleicht sehr groß sind. Also das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, hier in die Datenanalysen zu gehen und zu überlegen, was tue ich damit überhaupt, weil es gibt eben nicht nur menschliche Schäden, sondern auch wirtschaftliche Schäden, die dann natürlich auch wieder Auswirkungen haben.
Markus, vielleicht kannst du das bisher Gesagte einmal für uns einordnen. Bei mir drängt sich irgendwie der Eindruck auf, KI kann gesellschaftlich gar nicht so viele positive Beiträge leisten. Ist das so?
Ja, bisher haben wir sehr viel über KI-Beispiele gesprochen, die jetzt en vogue sind oder in diesem Jahr für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, wie die LLMs, die genannten, oder ChatGPT. Die werden gesellschaftlich sehr viel verändern, da bin ich mir sicher, ob es positiv ist, da habe ich meine Zweifel. Aber wir waren ja letzte Woche auf dem Mobile World Congress in Barcelona und hatten dort das, mit dem Einspieler schon erwähnt, und hatten dort die Gelegenheit, den Demis Hassabis, das ist der CEO von Google DeepMind, zuzuhören. der dann auch ein bisschen angesprochen worden ist, über die Konkurrenzsituation zwischen OpenAI und Google, die ja schon seit Jahrzehnten an KI forschen. Und der hat ein Beispiel genommen aus einem anderen Bereich raus, nämlich einen Bereich, den jetzt so die nicht jeden Tag in der Tageszeitung steht, aus dem Life-Science-Bereich. Dort tut sich sehr viel im Bereich KI und was er genannt hat, habe ich einfach sehr nachvollziehbar gefunden oder ein schönes Beispiel. Da geht es um Proteinfaltungen. Das heißt, Proteine haben wir alle im Körper, die sind dafür verantwortlich, dass Zellen, der Körper funktioniert und. Und wie die funktionieren, genau hängt davon ab, wie die Proteine, also diese Aminosäureketten, zusammengesetzt sind. Und das ist im dreidimensionalen Raum oft sehr komplex. Da haben Forscher bisher Jahre oft zur Entschlüsselung eines Proteins gebraucht. Und Google ist es mit ihrer KI AlphaFold im vorletzten Jahr erstmals gelungen, solche Proteine zu entschlüsseln. Das klingt jetzt erst einmal nicht spannend, aber die Corona-Zeit hat es uns gezeigt, dass damit eben gerade im Life-Science-Bereich oder in der Entwicklung von Impfstoffen Revolutionäres passiert. Und das würde ich schon als eine sehr positive Entwicklung im gesellschaftlichen Bereich einstufen. Ob jetzt KI-Entwicklungen im Bereich der Entscheidungen, also ob jetzt jemand ein kreditwürdig ist, ob jemand, und das haben wir auch auf der Messe gesehen, in einer U-Bahn-Station steht und auffällig hin und her wackelt und deswegen vielleicht genauer unter die Lupe genommen werden sollte. Ob das jetzt besondere gesellschaftliche positive Entwicklungen sind, da habe ich auch meine Zweifel.
ChatGPT is a blurry JPEG of the web, schreibt der New Yorker. Also quasi ChatGPT ist sowas wie ein unscharfes Bild im Internet oder des Internets, würde ohnehin nur das reproduzieren, was schon einmal da war. Kann KI also gar nicht kreativ sein?
Auffassungssache. Also der Jürgen hat es vorhin angesprochen mit gutes Beispiel sind Bild-KIs. Sie lernen halt von historischen Daten. Wenn man jetzt so das erste Mal mit einer Bild-KI, DALL-E zum Beispiel von OpenAI, herumgespielt hat, dann ist das, was rauskommt, im ersten Moment schon sehr beeindruckend und wirkt sehr kreativ. Also die wenigsten, die ich kenne, waren nicht beeindruckt davon. Wenn man dann aber nicht nur irgendetwas rauskriegen will, sondern wir wollten für unser eigenes Unternehmen ein Bild generieren lassen von einem halbvollen Glas. Du kennst den Spruch wahrscheinlich, halb voll, nicht halb leer. Und wir wollten ein Bild generieren lassen, das jemandem im Kopf bleibt. Also nicht ein typisch halbvolles Glas, wie wir es jetzt da drüben am Tisch stehen haben, sondern das Wasser soll in der vertikalen halb leer sein. Und da haben wir gedacht, das ist sicher kein Problem mit der KI, sowas zu generieren. Es war unmöglich mit keinem der Bildgeneratoren. Warum? Weil es das einfach nicht gegeben hat in historischen Daten. Niemand hat bisher noch ein halbvolles Glas vertikal gemacht. Wir haben es uns vorstellen können mit unserem menschlichen Gehirn. Das heißt, die Kreativität bei uns war da. Trotzdem hat es nichts geholfen, auch wenn wir es noch so genau beschrieben haben. Die KI hat damit nichts anfangen können.
Mhm. Jürgen, vielleicht noch einmal analysierend, einordnend von deiner Seite. Ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, die Trainingsdaten entscheiden zu einem überwiegenden Anteil, ob KI der Lebensretter wird oder das Verderben für alle?
Nee, so würde ich das nicht sagen. Also Trainingsdaten natürlich haben den Einfluss darauf, was so ein System leisten kann. Und das ist auch, deshalb sind eben so Audits, wie du erwähnt hast, so wichtig, damit man halt überhaupt auch seriös sagen kann, wo kann ich denn ein bestimmtes System einsetzen, welche Qualitätsstandards kann es erfüllen, wie gut ist es in dem, was es tun soll. Gibt es ja, Life Science ist so ein Bereich, Health der andere, ganz viel wieder im Bereich so Krebsdiagnostik in MRTs gemacht und da hat man auch klare Trainingsdatensätze, man muss trotzdem super genau gucken, hat es das Richtige gelernt und so weiter. Da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Fälle, wo die Dinger daneben gelegen haben, aber damit kann man schon sehr seriöse Werkzeuge für ganz spezielle Fälle bauen. Ich glaube, dass man das jetzt nicht nur auf diese Trainingsdaten reduzieren kann, weil, wie gerade beschrieben wurde, wenn man das erste Mal sieht, ist es beeindruckend. Ob es jetzt Textgenerierung ist, Videogenerierung, was auch immer, Deepfakes, Sprachgenerierung, es gibt ja alles heutzutage. Und das ist im ersten Blick immer aus so einer technischen, das ist so eine Faszination, die man da hat, so okay, krass, wie habt ihr das hingekriegt? So, und dann fängt man da reinzuwühlen. Aber die Entscheidung, ob diese Dinge einen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, wie auch immer Mehrwert bringen, hängt ja vom Einsatz ab und nicht davon, ob da jetzt genau die richtigen Trainingsdaten drin sind. Also man kann manchmal sogar mit vielleicht nicht perfekten Trainingsdaten etwas tun, was gesellschaftlichen großen Mehrwert hat. Genauso wie man manchmal auch mit perfekten Trainingsdaten ein System bauen kann, was man definitiv nicht will. Also es gab, ich glaube, es war sogar in Österreich, dass die Arbeitsagentur, heißt es in Deutschland, ich weiß nicht, wie es
das
hier AMS.
Heißt.
Ja, die wollten mit KI entscheiden, in wen sich noch lohnt, quasi zu investieren. Wo man sich denkt, das ist mir egal, wie gut die Trainingsdaten sind. Das ist einfach grundsätzlich verwerflich, was ihr da vorhabt. Das darf es nicht geben. Und wenn ihr noch bessere Trainings da habt, dürft ihr das trotzdem nicht machen. Und an anderen Stellen, zum Beispiel der Firefox-Browser hat ja mittlerweile eine Übersetzungsfunktion eingebaut, die eben die Daten gar nicht mehr rausschickt, sondern es übersetzt auf dem Device. Das übersetzt nicht perfekt, die Trainingsdaten sind nicht perfekt, aber es ist egal, es hat einen Mehrwert für Leute, die halt vielleicht jetzt Zugang zu Informationen haben, die sie bisher nicht hätten haben können, weil sie eben kein gutes Englisch, kein gutes Chinesisch, kein gutes Spanisch lesen oder sowas. Also man sieht, es geht gar nicht nur um die Trainingsdaten, man muss diese KI-Systeme eben immer als so soziotechnische Systeme, sagt man da gerne. Also was ist der soziale, politische, organisatorische Einsatzkontext dieses Dings? Und wer trifft dann da welche Entscheidung? Wer wird in seinen Entscheidungen wie unterstützt oder vielleicht auch in welche Richtung gedrückt? Und dann kann man bewerten, ob das halt, wie gesagt, einen sozialen, einen ökonomischen, einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Also sich dann nur auf so einen Fakt kaprizieren ergibt, lenkt einen, glaube ich, dann eher in so eine Sackgasse, weil man dann optimiert man später die Eingabedaten und sagt, jetzt haben wir es aber gelöst und dann fällt einem auf, ach so, das ist ja konzeptionell ein Problem, was wir hier machen.
Das heißt, Trainingsdaten, aber natürlich auch der Anwendungsfall sind genau unter die Lupe zu nehmen. Sehr genau unter die Lupe zu nehmen ist auch die wirtschaftliche Komponente von künstlicher Intelligenz, auf die wir jetzt gleich etwas näher eingehen wollen. Patrick, ihr habt nachgelesen, OpenAI sagt, eine Chat-GPT-Eingabe, ein Prompt, kostet sie in etwa 34 Cent. Der Jürgen hat in einem Interview schlussgefolgert, niemand verdient mit KI aktuell Geld. Verdienst du Geld mit KI, Patrick?
Also mit den Large Language Models grundsätzlich nicht, ja. Ich glaube, dass es generell bei den Large Language Models ein Thema ist im Moment aufgrund der Rechenkapazität, die wir eigentlich brauchen. Also wenn man das dann hochhält, ob es OpenAI ist oder auch andere Large Language Models, sind unglaubliche Ressourcenfresser. Und wie gesagt, das wäre gar nicht möglich. Also gerade jetzt in Europa haben wir wieder das Thema, ein eigenes Large Language Models zu entwickeln, das Ganze auch dann zu hosten, zu betreiben. Das sind irrsinnige Summen, ja. So, im Moment ist das ein Investment. Wir selber als Firma gehen ja einen anderen Weg. Also wir nutzen diese Systeme, also ob es jetzt OpenAI oder Co. ist, wir sind da relativ unabhängig und wir schauen natürlich, dass wir Anwendungsfälle wie zum Beispiel dieses Knowledge Management für Kunden, dass wir das interne Wissen zum Beispiel für den Kunden heben, dass wir wirklich dann Anwendungsfälle haben, die auch einen Mehrwert bringen, die den Kunden einfach unterstützen. Und dann natürlich ist es sehr wohl, dass Produktivitätssteigerungen, mittlerweile gibt es auch Studien darüber, bis zu 37% möglich sind. Das hilft dem Kunden, das hilft uns. Und da können wir natürlich auch ein bisschen ein Geld verdienen, logisch, ja.
Da bist du natürlich nicht der Einzige, der an diesem großen Kuchen naschen will. Markets and Markets prognostiziert etwa, dass der KI-Markt bis 2027 auf 407 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Das sind ca. 87 Milliarden mehr als noch 2022. Jürgen, es gibt doch einige, die mit KI Geld verdienen, oder?
Ja, die Frage ist ja mal, also, dass man so in der, sagen wir, in der Beratungsschiene zum Beispiel, so ich und die Firma, für die ich arbeite, die könnten wahrscheinlich auch mit KI Geld verdienen, weil wir halt alle Kosten externalisieren. So OpenAI heizt halt Nvidias Grafikkarten irgendwo oder Google heizt die halt oder ja, in Europa gibt es ja auch ein paar Mistral oder in Deutschland gibt es auch so ein etwas halbseidendes Startup, was das so tut. Man kann diese Systeme schon nutzen, was ich mit meinem Zitat damals war, meinte, so man guckt dann auf die Großen. Und OpenAI verliert halt nur Geld. Microsoft verliert damit nur Geld. Also sie bieten ja auch zum Beispiel, ich bin ja Informatiker, die bieten ja auch diesen Code Assistant an, also GitHub Copilot, GitHub gehört auch zu Microsoft. Die verlieren an jedem, der denen Geld bezahlt, nochmal den Betrag an Geld jeden Monat, weil es einfach so teuer ist im Betrieb. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den man nachdenken muss. Es geht natürlich nicht nur um die Wirtschaftlichkeit an der Stelle, die auch wichtig ist, gerade für Unternehmen natürlich, sondern auch, wir leben halt in einer Welt, in der wir Klimakollaps haben. Es ist gerade schön hier in Graz. Ich finde es schön, dass der Frühling hier ist, aber es ist Ende Februar. Das ist ein bisschen früh für Frühling. Das sollte eigentlich nicht sein. Die Tatsache, dass wir in Berlin keinen Schnee mehr haben im Winter, sollte so nicht sein. Und die Tatsache, dass wir jetzt hier so Technologien bauen, die diese unendlichen Verbräuche erzeugen, müssen wir schon gut drüber nachdenken, ob sich das auch für uns als Gesamtmenschheit lohnt. Das bisschen, was man vielleicht an Produktivität heben kann, mit solchen Large Language Models, ob die Kosten es wert sind. Und das sind halt auch Kosten, über die man auch als Unternehmen natürlich reden muss, weil wenn hier alles zusammenbricht, es gab heute oder gestern einen großen Warnruf, ich glaube vom IWF, müsste ich nochmal nachschlagen, ein Ökonom, der halt auch sagte, die Klimaveränderungen kosten uns alle richtig, richtig Geld. Und dass dann auf einer Stelle jemand halt mit einer Technologie vielleicht auch noch ein bisschen nebenher verdient, das muss man halt auch in der Gesamtwirtschaft dann betrachten. So, welche Kosten entstehen denn eben dadurch, dass wir plötzlich sehr, sehr viel verschwenderischer arbeiten, als wir das eigentlich tun wollen heutzutage. Weil wir gucken an vielen Stellen darauf, wo können wir Energieverbräuche minimieren, LEDs werden überall hingepackt, damit man eben nicht mehr diese alten Birnen hat. Wir versuchen alles Mögliche zu tun und dann kommt OpenAI rein und sagt, naja, wir können nochmal richtig Strom verbrennen dafür, dass wir den falschen Text generieren. Das klingt jetzt erstmal nicht so ganz konsistent.
Markus, um Jürgens Frage gleich direkt aufzunehmen und an dich weiterzugeben, sind die Kosten es wert, wenn wir an den Klimaschutz denken?
Ja, definitiv nein. Also ich sehe das gleich wie der Jürgen und tatsächlich, er hat es ja wirklich gut beschrieben, momentan sind die Großen auch die, die jetzt wahnsinnig viel Geld dort reinstecken und vielleicht, man weiß es nicht, in Zukunft auch wahnsinnig viel Geld damit verdienen werden. Momentan tun sie es nicht, aber für die Umwelt haben wir jetzt schon negative Auswirkungen, die oben drauf kommen zu den Problemen, die wir ohnehin schon haben. Dann zu sagen, ja, das wird in Zukunft besser werden, weil vielleicht lösen wir damit das Umweltproblem oder das Klimaproblem, halte ich auch für sehr verwegen. Ja.
Und vielleicht noch dazu als Ergänzung, Microsoft schenkt uns das quasi gerade. Selbst wenn wir denen ein paar Euro in den Hut werfen, die bezahlen viel mehr dafür. Das machen die ja nicht unendlich. Microsofts Geschäftsmodell ist ja nicht, OpenAI so lange Geld irgendwie anzünden zu lassen, bis das Universum stirbt, sondern die wollen irgendwann damit Geld verdienen. Das heißt, das ganze Zeug, was jetzt aufgrund des billigen Preises, es kostet irgendwie 20, 30 Euro im Monat, was ich denn jetzt in meine Betriebsabläufe einbaue, irgendwann ist es dann halt wie mit Word, wo Microsoft jedes Jahr halt einmal würfelt und sagt, das kostet jetzt übrigens so und so viel mehr und das kostet jetzt nochmal so und so viel mehr. Und ich glaube, diese Abhängigkeit, die wird häufig vergessen, wenn Leute heute sagen, ja, wir müssen halt jetzt OpenAI bei uns einbauen. Ich sprach jetzt neulich im Berliner Parlament, da sagt auch die Berliner Verwaltung, sie wollten jetzt überall OpenAI in die Prozesse einbauen. Ich sage, ihr macht euch da komplett abhängig von einem Unternehmen, das dann irgendwann einfach sagt, wenn ihr jetzt noch arbeiten wollt, dann kostet das übrigens so und so viel Geld und habt keine Alternativen mehr. Auch das ist ja Kosten, die man hat, Abhängigkeiten, die man erzeugt, wo es eben keine Alternativen mehr gibt.
Vielleicht das noch als Ergänzung, was ich aber sehr schön finde. Es gibt ja auch neben OpenAI, Microsoft und Co. eine wunderbare AI-Community. Also wir sehen das auf Hugging Face, wo immer wieder neue Open-Source-Modelle auch released sind. Ich habe gerade heute wieder früh nachgesehen. Wir reden da von 572.000 frei verfügbaren Open-Source-Modellen. Natürlich ist da auch viel dabei, was nicht so gut ist, aber das ist eine Chance, die wir nutzen können. Und die Community geht schon in die Richtung, auch Modelle zu bauen, die sehr hocheffizient sind, die vielleicht sich nur mit einem kleinen Sprachkorpus beschäftigen, die man vielleicht auch selber betreiben kann. Also wir raten auch über vielen Unternehmen, also diese Unabhängigkeit. Wir wissen noch nicht, ob OpenAI oder Amazon oder die Open-Source-Modelle diese Geschichte jetzt gewinnen werden oder wer letztendlich dann als Anbieter übrig bleibt. Deshalb diese Unabhängigkeit zu erhalten, gerade im Governments-Bereich, ist ein Riesenthema. Und genau das ist, was der Jüngere anspricht. Also wie gesagt, wenn ich dann die Preisschraube habe und ich kann sie andrehen und ich habe diese Abhängigkeit, diese Pfadabhängigkeit, bin ich eingegangen. Also ich würde mir da schon sehr, sehr gut überlegen, gerade im Unternehmenskontext oder auch im Governments-Kontext hier zumindest einmal abzuwarten, jetzt die Technologie natürlich zu nutzen, weil sie natürlich Produktivitätssteigerungen zulassen, aber auch diese Unabhängigkeit irgendwo auch zu behalten, weil wir nicht ganz wissen, wo es hingeht.
Markus, siehst du das gleich? Muss man sich breiter aufstellen, was die verschiedenen LLMs angeht, oder sollte man sich dann doch vielleicht irgendwo auf den Marktführer konzentrieren?
Es ist eine ähnliche Frage, die man damals gehabt hat, als man überlegt hat, in die Cloud zu gehen oder on-premise zu bleiben. Solange das Angebot, und da spricht ja eher der Patrick dafür, solange das Angebot breit und vielfältig ist, sehe ich diese Abhängigkeit noch nicht. Ich sehe die Abhängigkeit woanders und da komme ich darauf zurück, was der Jürgen vorhin gesagt hat. Als Unternehmen es sich auszusuchen, ob man KI einsetzt oder nicht, wird zunehmend schwieriger. Gerade diese generativen KIs werden in drei Bereichen zumindest, was Unternehmen betrifft, revolutionäre Änderungen auslösen. Das ist im Bereich Sales Marketing, das ist im Bereich Softwareentwicklung und das ist im Bereich Kundensupport oder Interaktion. So, wenn man jetzt einen dieser drei Bereiche als Unternehmen selbst im Haus hat, dann muss man sich überlegen, ob man dort in Zukunft diese Technologie einführen will, auch wenn sie heute noch nicht perfekt ist. Aber in wenigen Jahren oder in kurzer Zeit wird sie perfekt sein und die Unternehmen, die es dann einsetzen, werden unter Umständen Kostenersparnisse dadurch bekommen, die sie dann wieder weitergeben können an den Kunden. Und der es nicht einsetzt, kommt unter Konkurrenzdruck. Da reden wir jetzt von dieser mittleren Schicht, die damit unter Druck gesetzt wird. Und dann, wenn alle aufgesprungen sind auf dem Zug, dann glaube ich auch, dann werden die großen AI-Anbieter natürlich leichter es haben, die Preise dann anzuziehen. Aber die Wahlmöglichkeit fehlt leider oft. Also wir selbst setzen in der Softwareentwicklung KI ein, genauso wie Marketing. Auch um einfach möglichst früh zu sehen, was sind die Möglichkeiten, wo müssen wir aufpassen, wo wollen wir es vielleicht nicht einsetzen.
Vielleicht noch als kurze Ergänzung, und zwar auch ein vierter Punkt oder eine vierte Technologie ist zentral, also wie der Markus auch richtig sagt, es gibt die Wahl nicht mehr. Also diese generative KI ist gekommen, um zu bleiben. Also das heißt, wir werden es einsetzen und auch die Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen, früher oder später in den nächsten 15 Jahren. Das Thema ist aber, der vierte Bereich ist aber auch das ganze Wissensmanagement. Wir haben so viel Daten intern im Unternehmen und wir haben so viele Möglichkeiten, das jetzt auch jetzt zu heben, weil eines wird passieren, früher oder später. Also wir haben die Babyboomer, wir haben Leute, die in den Pensionen oder in die Rente, wie man in Deutschland sagt, ja, gehen werden. Und dieses Wissen zu erhalten und da wirklich das auch zu heben, ist natürlich jetzt mit Large Language Model möglich. Und das ist auch ein extrem wichtiger Use Case, den man ja in Zukunft auch auf dem Radar haben sollte.
Ich finde, du hast völlig recht, das ist ein Riesenthema. Also Österreich wird ähnlich wie Deutschland wahrscheinlich dieses Fachkräftemangelthema hart am Laufen haben. Und du hast auch völlig recht, gerade dass das internalisierte Wissen der Mitarbeiter dann irgendwie zu versuchen zu externalisieren und irgendwie zugreifbar zu machen, gerade auch für junge MitarbeiterInnen, ergibt völlig Sinn. Das hat Kosten, die häufig nicht angerissen werden. Und zwar, wenn ich bisher, wir haben bei uns häufig studierende Mitarbeiter, MitarbeiterInnen oder Auszubildende, manchmal PraktikantInnen. Und wenn ich denen eine Aufgabe gebe, dann weiß ich, dass der ist da 5 Tage mit beschäftigt. Ich könnte es am Nachmittag machen. Der prödelt da 5 Tage lang rum. Ich weiß aber, das nächste Mal braucht er halt 3 Tage. Und das nächste Mal braucht er 1 Tag. Und dann irgendwann braucht er auch nur noch einen halben Tag, weil er weiß, wie es funktioniert. Wenn ich jetzt dieses ganze Wissen in so Systeme packe, die halt quasi mir die Lösung geben, ich muss mich selber gar nicht mehr einarbeiten, dann arbeite ich mich auch nicht mehr ein. Das heißt, wir machen uns auch den nächsten Fachkräftemangel schon potenziell durch diese Systeme, weil wir natürlich den Raum, in dem bisher Auszubildende, PraktikantInnen, Studierende, einfach auch junge Leute, die gerade aus der Uni kommen. Ich meine, man denkt immer, wenn man aus der Uni kommt, man kann irgendwas, aber eigentlich stimmt das ja nicht. Man kommt dann ins Unternehmen und merkt, ich weiß nichts. Und dann lernt man erst, wie es überhaupt funktioniert. Diese Räume werden sehr, sehr viel kleiner durch die Large Language Models, weil du halt sagst, diese Standardaufgaben, die du zur Einarbeitung benutzt, die machst du jetzt halt mit einem Large Language Model, mit einem Copilot oder wie auch immer. Und dadurch muss man sich wirklich gut die Frage stellen, dieser Wissenserwerb der eigenen Belegschaft, den man ja auch will, der ja auch ein Asset ist als Unternehmen, dass die eigenen MitarbeiterInnen eben cleverer sind als die anderen, mehr Erfahrung haben als die der Konkurrenz. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, das dabei häufig vergessen wird, weil immer nur geguckt wird, wie kann ich denn mir so einen schnellen Assistenten bauen, der quasi das kann, was der Horst, der jetzt irgendwie in Pension geht, was der bisher immer gemacht hat. Diese Balance zu erhalten, sich nicht eben quasi so die Treppe hinter sich wegzureißen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, bei der ich noch wenig Antworten bisher gesehen habe.
Patrick, verlieren wir durch, wie es Jürgen sagt, Routinetätigkeiten, die jetzt wegfallen, unsere Exzellenz?
Glaube ich nicht direkt, ja, weil es ist schon noch ein Thema, man darf diese Large Language Model wieder mal nicht überschätzen. Ja, das ist wieder genau das Thema. Die sind schon, wenn man sich das anschaut, gerade OpenAI, es ist nichts anderes wie ein großes Statistikmodell, das eigentlich überhaupt nicht weiß, was es tut. Es sagt das nächste Wort voraus und da sind wir dann schon fertig mit dem Thema. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es die kreativ sein kann, aber im Moment ist es so. Und wir sehen es bei unseren Lösungen auch, gerade im Wissensmanagement-Bereich ist es so, ohne dass wir da jetzt, also der Mensch da drüber schaut oder in Symbiose mit diesem System interagiert, immer wieder auch die kritisch diese Ergebnisse hinterfragt, ja, weil doch Halluzinationen möglich sind oder die Dokumente auch dann richtig auswählt, was ist denn überhaupt Wahrheit? Das heißt, ohne dieses Zusammenarbeiten Mensch, Maschine, können auch diese Systeme gar nicht im Wissensmanagement wirklich gewinnbringend eingesetzt werden. Das ist auch schon Arbeit und das ist Zusammenarbeit, was wir sehen im Moment. Und diese Überschätzung, glaube ich, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil so gut sind sie dann doch nicht, wie man in den Medien glaubt. Ne?
Jürgen, stimmst du dem zu? Ja, sie sind auf jeden Fall nicht so gut. Also gerade zum Beispiel bei Code-Generierung hat man halt festgestellt, dass die Qualität des Codes so schlecht ist, dass man halt sich auch die Frage stellen muss, wie hoch ist eigentlich der Maintenance-Aufwand, den ich später mir dadurch einkaufe, dass ich jetzt schlechten Code ausliefere, den ich zwar schnell erzeugt habe, der aber vielleicht eben gar nicht so wartbar ist oder gar nicht so robust ist oder Sicherheitslücken hat, die keiner verstanden hat, weil man halt nur schnell was generiert hat. Das reicht ja, ist ja gut genug. Ich glaube, das ist halt einfach eine, wenn wir halt in den Modus kämen, dass es wirklich immer eine Kooperation von Menschen und diesen Systemen ist und ich auch dafür sorge, dass die Menschen befähigt sind, das System zu hinterfragen, dafür brauche ich ja auch Erfahrungswissen und man muss halt seinen Bauch entwickeln, wenn man so anfängt zu arbeiten, dass man irgendwann weiß, das sieht komisch aus, das kann es nicht sein. An diesen Punkt zu kommen, ist, glaube ich, das, was ich meine. Das habe ich halt nicht einfach so. Und wenn ich zu schnell eben dieses Support-System bekomme, das ist so, wenn ich immer nur mit Stützrädern Fahrrad fahre, dann werde ich es nicht richtig lernen. Und wenn ich es dann richtig gelernt habe, dann kann ich auch mit allen möglichen anderen absurden Fahrzeugen fahren, aber ich muss halt einmal die Kompetenz entwickelt haben, um in Symbiose mit so einem System zu arbeiten. Das ist für alle Leute, die hier am Tisch sind, wir können das alle tun, weil wir alle ein gewisses Alter erreicht haben und eine gewisse Erfahrung haben, dass das funktioniert. ich mache mir da eher Sorgen um gerade die Leute, die jung anfangen, denen jetzt manchmal vielleicht eben gar nicht der Raum gegeben wird, dieses Bauchgefühl zu entwickeln, um dann mit so einem System seriös produktiv zu sein. Das ist eher meine Herausforderung. Wenn man so eine Kooperation hinbekommt, dann ist das auf jeden Fall, dann sehen wir viele Erfolgsgeschichten auch gerade. Zum Beispiel, wenn man sich diese Medizinbeispiele anguckt, wo halt eben Ärzte und Ärztinnen sind halt besser in der Diagnose von bestimmten Dingen, wenn ich ihnen dieses System in die Hand gebe. Ein Problem wird es halt nur, wenn ich jetzt sage, hey, jetzt hast du das System, jetzt stelle ich halt zwei Ärzte weniger ein, dann macht ihr halt die ganze Arbeit. Dann lege ich mir wieder ein Ei, weil ich dann halt nicht mehr einen Qualitätszuwachs habe, sondern einfach nur noch hoffe, Kosten zu drücken. Man kann es halt als Produktivitäts- und Qualitätsenhancer einsetzen, wenn man das richtig tut. Wenn man halt nur aufs Geld irgendwo schielt, dann wird man es wahrscheinlich irgendwann später bereuen und nochmal viel nachzahlen müssen. Das ist mein Bauchgefühl. Aber ich glaube, da sind wir uns sehr einig, wenn ich das so sehe.
Absolut, ja.
Ganz so einig hätte ich euch beide jetzt nicht erlebt, oder Markus? Also das wäre zumindest jetzt mein Eindruck gewesen. Wie siehst du das? Verlieren wir Kompetenz dadurch, dass repetitive Tätigkeiten durch die KI in Zukunft erledigt werden? Und die werden ja auch besser. Das muss man ja vielleicht auch dazu sagen. Wir sprechen ja jetzt, oder Patrick spricht ja jetzt vom Status quo.
Genau, das ist das, was ich auch immer sage. Es ist gefährlich, aus der Vergangenheit in die Zukunft voraus zu prognostizieren. Und das, was wir jetzt sehen, sind die Anfänge, gerade was die LLMs und die generativen KIs betrifft. Also da wäre ich noch vorsichtig. Es war auch nicht immer das Schlechteste in der Geschichte, repetitive Tasks zu verlieren. Aber etwas ist ganz wichtig, was der Jürgen gesagt hat, nämlich wir müssten jetzt zumindest bei den sozialen Medien, haben wir es verabsäumt, damit beginnen, unsere Kleinsten und Jüngsten darauf vorzubereiten, wie man mit solchen Tools und mit solchen Technologien umgeht. Ich sehe das bei meinem eigenen Sohn, der jetzt in die erste Volksschulklasse geht. Der wäre schon bereit, mit Technologien zu arbeiten. Der Lernstoff, den er vorgesetzt kriegt, ist halt entsprechend noch nicht angepasst. Aber wenn wir uns daran nähern, dann kann da schon was Gutes daraus entstehen.
Ich möchte noch ganz kurz das dritte und damit letzte Thema unserer heutigen Folge ansprechen, was immer wieder so diplomatisch als Produktivitätssteigerung hier im Raum steht, ist ja häufig auch bei vielen Unternehmen verbunden mit Jobabbau. Da gibt es viele, viele Studien dazu. Zum Beispiel sagt das Weltwirtschaftsforum, dass KI rund 97 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen wird. McKinsey sagt hingegen, 400 Millionen werden wir verlieren. Jürgen, verlieren wir Jobs, gewinnen wir Jobs? Wie siehst du es?
Naja, alle diese Werte sind erfunden und gerundet, aber keiner weiß halt irgendwas. Was wir natürlich sehen, ist, dass an bestimmten Stellen Unternehmen sehr, sehr klar versuchen, Jobs durch diese Systeme zu ersetzen. Also ich brauche keinen Support mehr, ich habe OpenAI. Das beantwortet schon irgendwie die Frage. Und wir alle hatten schon diese Erfahrung, dass wir haben irgendwas gekauft und das ist irgendwie kaputt und jetzt geht man auf die Website und hat man dann einen Chatbot schon vor LLMs und jetzt tippt man da was rein. Man tippt eigentlich so lange nur Müll rein, bis man endlich eine Person dran hat, mit der man reden kann, damit das Problem endlich gelöst wird, weil halt diese Systeme sonst nicht funktionieren. Die Frage ist halt gar nicht, ob die Systeme wirklich besser werden als Menschen oder ob genauso gut werden wie Menschen oder ob wir am Anfang stehen oder so, sondern die Frage ist halt gerade eher, sind sie gut genug, dass ich die negativen Kosten, die ich dadurch für mich erzeuge, weil ich vielleicht mein Image ruiniere, weil halt der Support nicht mehr so gut ist, wie meine Kunden das erwartet hätten, sind die Kosten vielleicht niedriger als das, was ich einspare, dadurch, dass ich ein paar Leute eben nicht anstellen muss. Und das sehen wir an vielen Stellen. Also ich hörte neulich auch von zum Beispiel einer Versicherung, die sagt, naja, wenn ich halt alle meine Agents durch ein Large Language Model ersetze, also meine SachbearbeiterInnen, dann spare ich halt x Prozent ein, weil die sind halt härter. Denen ist halt egal, ob da jetzt eine Mutter, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern ihr Auto kaputt hat und versucht, über die Versicherung das repariert zu kriegen. Das interessiert die halt nicht. Und dann zahlen die halt weniger aus. Das ist auf so einer Metaebene für eine Versicherung eine ganze Menge Geld, die da plötzlich gespart wird. Aber ob wir das ob das so sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage. Und ich sehe das an vielen Stellen, wo jetzt gerade, weil der Hype so ist, wie er ist und die Versprechungen so sind, wie sie sind, dass sehr, sehr viel gesagt, wir können ja alles ersetzen und wir brauchen keine Softwareentwickler mehr. Der Chef von Nvidia sagte vor ein paar Tagen, sein Ziel ist, dass halt nie mehr jemand Software schreiben muss, weil es wird halt alles durch KI gemacht. Ich mache mir da, solange wir in der Welt leben, in der wir leben, wo Leute irgendwie einen Job brauchen, damit sie irgendwie essen können und wohnen können, können wir das, glaube ich, nicht so gleichgültig abtun, dass da jetzt plötzlich diese Systeme so operieren. Und wenn man das halt machen möchte, muss man sich halt die Frage stellen, okay, was machen wir dann mit den Menschen, die jetzt da angeblich verdrängt werden? Will man da halt zum Beispiel eine Automatisierungssteuer einführen, damit eben Leuten irgendwie, und sei es nun zumindest mal andere Ausbildungen angeboten werden, damit sie eine Möglichkeit haben, irgendwie aus dem Job, in den sie sich eingearbeitet haben, irgendwie den nächsten zu finden? Oder schafft man damit neue Sozialleistungen, wie auch immer? Ich glaube schon, dass es auf bestimmte Jobs einen großen Druck gibt gerade und dass es auf jeden Fall, wie du sagst, im Bereich Support jeder will diese ganze Support-Abteilung loswerden. Weil man hofft, das kostet ja nur Geld und bringt ja eigentlich nichts so ungefähr, auch wenn es eigentlich für das Image der Firma eine ganze Menge tun kann. Und auch im Bereich Software Engineering sehen wir das halt ganz, ganz stark, dass halt alle hoffen, ich brauche nur noch eine Idee und dann gleich ChatGPT, mach mir die App und dann macht er die App und dann werde ich Millionär und verkaufe das ganze Ding an Google und so weiter. Wo sich das jetzt, ich glaube nicht, dass es so viele sind, wie gerne behauptet wird. OpenAI behauptet natürlich auch, dass 80% der US-Jobs zu 20% irgendwie beeinflusst werden oder sowas. Das ist natürlich auch ein Werbeargument, aber wir werden das sehen. Es werden Millionen von Menschen da irgendwie wegautomatisiert werden. Und da brauchen wir jetzt gesellschaftliche Antworten darauf, wie wir damit umgehen wollen. Also ich glaube nicht, dass wir uns leisten können, einfach zu sagen, ja, ist halt euer Problem.
Patrick, Jürgen meint, KI kostet Arbeitsplätze. Möchtest du widersprechen?
Nein, eigentlich nicht. Und zwar, es ist eine riesige Transformation, die wir vor uns eigentlich haben. Ja, also es wird Themen geben, es wird Arbeitsplätze geben, die, ich meine, ich habe immer das Beispiel, was sagen wir heutzutage dem Hufschmied, ja, es wird sich einfach transformieren. Also wir sehen es immer stärker, es werden neue Arbeitsplätze sehr wohl geschaffen und natürlich OpenAI und Co. behauptet, dass sie ja im Millionenbereich einfach Arbeitsplätze jetzt wie ersetzen. Da sehe ich jetzt im Moment nicht ganz so. Also da ist schon sehr viel wieder mal Hype mit dabei. Aber es wird sich einfach ändern. Es ist auch bei uns, also in der Softwareentwicklung selber, wir sind produktiver, es sind einfach Themen, wo wir schneller einfach werden. Diese Transformation sehen wir immer wieder und die Jobs entstehen auch dann relativ viele neue, aber trotzdem, wenn wir Antwort brauchen, weil nicht jeder von uns kann jetzt dann mit KI dann umgehen und nicht jeder von uns kann jetzt dann Prompt-Ingenieur werden. Also wir brauchen schon Antworten auch, was wir machen. Also ich sage immer so, wenn ich heute noch die Wahl hätte, ich bin ja Betriebswirt und Informatiker, also eigentlich hätte ich vielleicht ja Physiotherapeut werden müssen, weil das ist einigermaßen sicher. Aber ich glaube, wir müssen uns sehr wohl darauf einstellen. Also ich würde es auf keinen Fall widersprechen. Es wird Arbeitsplätze kosten, es wird Transformationen geben und da brauchen wir Antworten drauf.
Markus, wie können diese Antworten aussehen? Hast du Ideen, hast du Ansätze für uns?
Die Ideen, die haben wir ja bei einem Glas Bier schon öfters diskutiert. Aber das kann die Wirtschaft nicht mehr geben. Also der Patrick hat es vorher gesagt, KI ist da, um zu bleiben. Das wird nicht weggehen, ob wir es gut finden oder nicht. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ob es jetzt für Unternehmen gut oder schlecht ist, ich glaube, die meisten Unternehmen, die sich damit beschäftigen, werden einen positiven Aspekt daraus ziehen, ob es jetzt im Bereich der Optimierung ist oder in anderen Bereichen. Vielleicht ist das in manchen Themen, wo wir jetzt Fachkräftemangel haben, durchaus dann auch die eine oder positive Facette dabei. Man darf halt nicht den Fehler machen zu glauben, bei der Industrialisierung, da haben auch alle gedacht, es werden Arbeitsplätze verloren und im Endeffekt haben alle umgeschult. Das wird jetzt nicht mehr so möglich sein, weil die Fähigkeiten komplett andere sind. Die erlernt man nicht in einer Umschulung. Und als Unternehmen, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich sehe ein Unternehmen eigentlich als schon Mittel zum Zweck, auch für die Gesellschaft und für die Menschen was Gutes zu tun. Ich sehe nur da die Möglichkeit nicht von normal großen Unternehmen. Also wenn wir jetzt von Google und Apple reden, die haben wahrscheinlich mehr Möglichkeiten. Aber da ist jetzt die Politik gefordert, natürlich. Absolut. Da kommen jetzt die großen Fragen auf uns zu. Wie gehen wir damit um, wenn in 20 Jahren so und so viele Millionen Leute keine Arbeit mehr finden? Im Prinzip, Geld wäre genug da. Wenn man das richtig verteilt, dann steuern wir auf eine durchaus positive Zukunft zu. Wenn man das jetzt auf sich zukommen lässt und sagt, na, das wird schon irgendwie gehen, dann schaut die Zukunft vielleicht nicht so rosig aus. Aber gefragt ist jetzt definitiv die Politik.
Etwas vereinfacht könnte man sagen, Markus, um ein Statement aus dem von dir Gesagten jetzt herauszugreifen, KI ist da und wir müssen lernen, damit umzugehen. Jürgen, ist das so? Müssen wir das einfach hinnehmen, dass uns Technologieunternehmen aus Kalifornien neue Technologien aufoktroyieren, mit denen wir jetzt lernen, umgehen zu müssen?
Ich bin ja ein Fan davon, sich nicht so einfach kampflos geschlagen zu geben. Also ich glaube, man muss gar nichts, außer irgendwann vielleicht mal tot umfallen. Das muss man. Es gab, wenn ich über KI rede, ist das wichtigste Beispiel, was mir einfällt, Kühlschränke. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts, aber Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es eigentlich groß, gab es die geilste Erfindung seit langem. Und zwar ein Stoff, der nicht giftig ist, der Plastik nicht kaputt macht, der super Kühlwerte hat, brillantes Zeug, heißt FCKW. Damit hat man Kühlschränke gebaut und alle hatten plötzlich Kühlschränke zu Hause. Und das war ein riesen Mehrwert für Leute. Die hatten nicht mehr verdorbenes Essen war länger haltbar, riesen Mehrwert für die Gesellschaft. Später fiel einem dann auf, das macht halt das Ozonloch kaputt und wir sterben alle. Das ist nicht so cool. Und man hat dann sehr, sehr schnell entschieden, wir machen dieses FCKW-Ding, obwohl alle behauptet haben, naja, das muss halt so, haben wir uns politisch entschieden, nee, wir machen das jetzt so erstmal nicht. Und entweder ihr findet halt eine seriöse Alternative, was wir dann gemacht haben, wir haben andere Stoffe gefunden, oder es muss halt weg. Und wir haben an vielen anderen Stellen auch entschieden, niemand darf zu Hause mit Plutonium spielen. Darf man halt nicht. Das heißt nicht, KI ist wie Plutonium und so weiter, aber wir können durchaus an bestimmten Stellen sagen, wir untersagen den Einsatz in bestimmten Domänen, eine bestimmte Größe, wie auch immer. Man kann da auf jeden Fall entscheiden, dass etwas nicht den gesellschaftlichen Mehrwert bringt, den wir wollen. Und ich glaube nicht, dass irgendeine dieser Regulierung so kleine KI-Modelle, wie wir die seit 20, 30 Jahren bauen, betreffen würde, weil das ist an der Stelle irgendwie irrelevant. Aber alle diese Fragen sind dann immer politische Fragen.
Aber du sprichst dich, wenn ich dich richtig verstehe, für Regulierungen aus.
Für Regulierung, aber vor allem auch nicht Regulierung. Ich bin kein Fan dieses AI-Act, so wie es gehäkelt wird, weil ich glaube, so richtig viel wird es nicht tun. Eine Regulierung muss ja immer aus einer politischen Vision kommen. Ich muss halt wissen, wie soll denn die Gesellschaft in 20 Jahren aussehen, und dann weiß ich, wie ich meine Regulierung bauen muss, um dahin zu kommen. Und das ist halt das, was ich in diesem Technologieregulierungsfeld sehr selten sehe. Ich sehe selten eben jemanden, der sich Gedanken macht, okay, wenn halt in Österreich in 20 Jahren 10 Millionen weniger Leute einen Job haben können, was mache ich denn dann eigentlich? Was ist meine Vision dazu? Und diese Antwort muss ich geben, und dann kann ich argumentieren, wie ich regulieren möchte. Und dann sage ich, okay, ich verbiete vielleicht bestimmte oder ich fördere bestimmte andere Sachen, dann kann ich alles Mögliche tun, aber ich brauche halt erstmal die Vision. Ich muss erstmal irgendwo eine Wegmarke weit in die Zukunft schlagen, und da muss ich hinmarschieren wollen. Weil wenn man da immer nur so reaktiv denkt, und jetzt gibt es das, jetzt machen wir das, erstens ist Regulierung zu langsam, man braucht Jahre, um Regulierung zu bauen, und dann ist die ganze Welt da draußen schon wieder anders geworden. Und es ist halt auch kein seriöses, ich meine, wir lenken ja auch nicht immer so, wenn wir an eine Kreuzung kommen, entscheiden dann in dem Moment, ob wir links, rechts oder geradeaus fahren, sondern wir wissen vorher, wo wir hinwollen, und dann suchen wir uns einen Weg aus, den wir dahin nehmen würden. Und wenn einer nicht passt, nehmen wir halt einen anderen und fahren halt die Baustelle so. Und ich glaube, so muss man über Regulierung nachdenken. Man muss halt wissen, wo man hin will. Und das ist eine politische Frage, wo wir uns alle irgendwie mal einigen müssen, womit können wir denn alle möglichst gut leben. Das ist auch nicht leicht, da gibt es auch nicht die eine richtige Lösung, sondern da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen, und irgendwie muss man dann sagen, gut, das ist es jetzt. Wir gehen halt heute zum Chinesen essen und nicht zum Schnitzelhaus. So. Und dann machen wir das halt erstmal und gucken, wo wir dann ankommen.
Markus, bevor jetzt irgendwie da Trauer entsteht, wir können trotzdem heute ein Schnitzel essen gehen am Abend, gell?
Wir gehen ein Schnitzel essen heute am Abend.
Bevor uns der Jürgen das untersagt. Aber untersagen, das ist das Stichwort, um wieder zum AI-Act zurückzukehren. Patrick, wie wichtig sind Regulierungen?
Also, wie es der Jürgen schon gesagt hat, also, ich sehe den EU-AI-Act grundsätzlich positiv, nur er greift einfach etwas zu wenig, meiner Meinung nach. Und so wie er sagt, auch der Jürgen, es ist einfach, es ist langsam, ja. Dennoch ist es so, dass wir zumindest etwas eingeschlagen haben. Wir haben damit gestartet. Wir haben gewisse Themen, die wir nicht machen dürfen oder zumindest die stark reglementiert auch sind. Also von den hochreglementierten Gewerbe und so weiter, also auch mit personenbezogenen Daten in der Medizin, in der Kriegsführung und so weiter. Das ist schon absolut in Ordnung. Alles andere ist ein bisschen zahnlos, muss man ganz ehrlich sein. Das heißt, ich kann ganz nach wie vor meine Modelle einfach verwenden. Trotzdem gibt es auch die Thematiken, wo wir aufgefordert sind, wir als KI-Unternehmen sehr wohl auch selbst darauf zu sein. Also wir haben seit 2017 eigentlich unseren eigenen Ethik-Guide, den wir eigentlich praktizieren, was ich sehr, sehr gut finde. Das heißt, es gibt gewisse Themen, die wir nicht angehen zum Beispiel, und jedes Unternehmen soll sich auch daran halten. Also für sich selber eigentlich. Man kann genügend tun. Also ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man darauf vorbereitet ist, jetzt gibt es immer die Thematik, ja, jetzt kommt der EU-AI-Act, was tue ich denn dann? Also wie gesagt, so schwierig ist es dann auch wieder nicht im Compliance-Bereich. Also die Unternehmen sind schon vorbereitet oder auch die KI-Unternehmen sind vorbereitet. Also ich finde, Regulierung ist wichtig und gerade in Europa gerade ein zentraler Baustein. Und auch theoretisch ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir uns dran halten. Also ich stehe dem Ganzen positiv gegenüber, auch wenn wir vielleicht manchmal dann gewisse Dinge nicht tun dürfen.
EU-AI-Act, NIS2, Datenschutzgrundverordnung, dann das neue Lieferkettengesetz. Markus, brauchen wir wirklich eine weitere neue Verordnung? Das kostet den Unternehmen ja auch irgendwo wieder bürokratische Hürden.
Stimmt, ja. Also man sollte überlegen, für was man, so wie es der Jürgen gesagt hat, was man eigentlich erreichen will. Will man jetzt die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen in Europa gegenüber anderen irgendwie schützen, oder geht es wirklich darum, die wichtigsten Dinge in den Lebensbereichen der Menschen
dass man da eben einen bestimmten Schutz reinbringen will. Ich habe mir auch überlegt, KI kommt, ja, und vor allem, wie wollen wir da jetzt sogar auf EU-Ebene dagegen angehen? Aber in der Diskussion jetzt ist mir schon klar geworden, das geht, ja, vor allem bei diesen wichtigen Dingen. Wenn man sich fragt, was sind die wichtigsten Dinge für einen Menschen, dann ist es, man will wahrscheinlich nicht ins Gefängnis kommen, man will vielleicht einmal ein Haus bauen und einen Kredit kriegen, man will, wenn man krank ist, ein Geld dafür kriegen oder behandelt werden. All diese Dinge lassen sich, zumindest heute noch, auf nationaler Ebene regeln. Das heißt, ein Land wie Österreich oder Deutschland wäre durchaus in der Lage zu sagen, alles, was irgendwie gesetzlich geregelt ist, sei es in der Strafverfolgung, im medizinischen Bereich, dort will ich in der Entscheidungsfindung zumindest oder auch in anderen Bereichen KI nicht einsetzen. Und das wäre schon mal ein großer Schritt. Da brauche ich keine EU-Verordnung und keinen AI-Act. Das muss man wollen und da muss man wissen, wo man hin will.
Das bedeutet, wenn ich euch richtig interpretiere, regulieren ja, das kann sozusagen auch die Zukunft der künstlichen Intelligenz ein Stück weit beeinflussen. Was mich jetzt noch interessieren würde, vielleicht ganz kurze Runde, gibt es Anwendungsfälle, Szenarien, wenn wir jetzt die Zeit nach vorne spulen würden auf das Jahr 2030, wo ihr sagt, da wird künstliche Intelligenz zu diesem Zeitpunkt sein? Oder anders gefragt, wenn wir uns in 6 Jahren wieder treffen hier. Was werden wir dann über künstliche Intelligenz sagen? Vielleicht Jürgen, mit dir beginnend.
Ich weiß nicht, ob der Begriff dann noch so relevant ist für uns, weil es halt ja, man benennt immer nur Dinge, die irgendwie abseits der Norm sind und dann sind halt diese Systeme an vielen Stellen da. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren viel mehr Bewegung weg von diesen Riesenmodellen, die auch nicht wirtschaftlich sind, die nicht auditierbar sind, weg hin zu spezialisierten Systemen sehen werden, wo eben Unternehmen, die sich mit einer speziellen Domäne auskennen, dafür super spezialisierte Modelle bauen, bei denen sie auch zertifizieren können, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wo man eine gewisse Sicherheit hat, auch als Einsetzender. Und da wird sich einfach so ein Markt aus ExpertInnen-Systemen, die man dann so zusammenzieht wie so ein Zoo. So. Und das wie auch in einem Auto, wo ich ja auch unterschiedliche Sicherheitssysteme habe, wo mir dann der Siemens garantiert mir, dass das ABS das und das tut und mein anderer Zulieferer garantiert mir das. Ich glaube, wir werden viel mehr in diese Richtung gehen und das wird halt so ein Ding sein, wie halt, ich denke auch nicht über ein ABS im Auto nach. Da wissen halt Leute, wen man da nimmt und den kaufen die und den setzen sie ein und das ist dann halt die Lebensrealität, in der wir leben. Ich glaube, das wird viel mehr in die Richtung gehen, dieser Hype mit, das ersetzt uns alle, das wird dann weg sein, da werden wir alle müde drüber lächeln und sagen, wann waren wir doof vor 6 Jahren, wie man es immer tut, wenn man 6 Jahre zurückguckt und wir werden, glaube ich, einfach sehr, 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 sehr viel klarere Systeme haben, auf die wir uns an vielen Stellen stützen und die auch an vielen Stellen Mehrwert bringen werden im Bereich zum Beispiel, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, Accessibility, Übersetzungssysteme, Vorlesesysteme für Blinde. Es gibt da so viele Bereiche, wo so sehr, auch mit sehr spezialisierten kleinen Systemen, super schnell Mehrwert geschaffen werden kann. Da werden wir einfach viel mehr Anbieter finden, die ein sehr echtes Problem in der Welt identifiziert haben, dafür ein Modell bauen und dann das am Markt irgendwie platzieren werden. Und die werden dann auch später damit Geld verdienen.
Patrick, was sagen wir 2030 über künstliche Intelligenz?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann schwer in die Zukunft schauen. Ich weiß es nicht, ja, weil auch mit dem OpenAI-Hype hat eigentlich keiner so ganz gerechnet. Mein GPT-3 war relativ früh da, dass das dann so wirklich durch die Decke geht, wenn man zum ersten Mal mit dem System wirklich chatten kann und das plausible Sätze mal ausspuckt, mit dem hat auch keiner gerechnet. Also ich kann es nicht sagen. Aber ich würde dem Jürgen da beipflichten, ja, vielleicht eine kurze Geschichte. Ich war letzte Woche in der Schweiz, ja, wieder mal beim Vortrag. Das Thema ist, ich hatte keine freien Minuten mehr, das heißt kein Datenvolumen mehr und musste aber nach St. Gallen fahren. Das heißt, ich hatte kein Google Maps am Handy. Das ist ein Riesenproblem. Das ist eine Technologie, ich fahre nur mit Google Maps. Ob das jetzt dann so schlau ist, ist die Frage. Ich hatte aber auch keine Karte. Also erst wenn die Technologie nochmal nicht da ist, dann kommt mal drauf. Aber es ist ganz normal für uns geworden, dass wir einfach ohne Straßenkarten nicht unterwegs sind, dass wir alles am Smartphone haben und damit euch ganz normal umgehen. Und ebenso wie es der Jürgen sagt, genau das werden wir in 6 Jahren auch haben, dass KI in den Alltag eingekehrt ist in vielen Systemen. Sage ich, der Assistent in der Hosentasche wird uns helfen, den Urlaub zu buchen. Also wenn viele Dinge einfach einkehren und wir werden es gar nicht mehr so wahrnehmen. Ja. Aber wenn sie mal dann nicht da ist, dann wird es auch wieder spannend werden. Ja.
Markus, 2030, welche spektakulären Anwendungsfälle durch künstliche Intelligenz werden wir dann erleben?
Ja, ich spreche jetzt von spektakulär für mich selber mal, wenn ich denke an unseren letzten Podcast über Handel. In 6 Jahren würde ich mir wünschen, dass ich in einen Lebensmittelmarkt meiner Wahl gehe, mein Frühstück kaufe und dann einfach rausgehe, ohne bei der Kasse bezahlen zu müssen. Das ist, denke ich, realistisch. Was nicht realistisch ist, Aber was ich mir auch wünschen würde, ist, dass ich einfach in ein Auto steige, das nicht mir gehört, und das bringt mich dann in die Arbeit und ich kann die ganze Fahrt abgelenkt sein von irgendetwas. Aber die meisten Dinge werden normal werden, die uns heute noch nicht normal erscheinen, wenn wir in Richtung ChatGPT denken. Und sehr viele Dinge, das war aber die letzten Jahre und Jahrzehnte auch so, werden im Hintergrund mit KI funktionieren und wir werden es nicht wissen, und das ist auch gut so.
Ich habe jetzt als letzte Frage der heutigen Folge eine spezielle Frage vorbereitet. Da würde ich euch jetzt bitten, wirklich nur mit ein, zwei Sätzen zu antworten. Also bitte wirklich ganz, ganz kurz antworten. Und die Frage ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, besonders pointiert. Und ich würde gerne mit dir, Patrick, beginnen, dass wir uns im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gleich die Frage beantworten. KI Retter oder Verderben, Patrick?
Weder noch, weil es kein Schwarz und Weiß gibt. Es sind Graubereiche, und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, wie wir es einsetzen.
Jürgen?
Wenn wir nicht sehr, sehr hart daran arbeiten, kann das viel Verderben bringen.
Und Markus, wie denkst du?
Kommt darauf an, wie wir damit umgehen, genau. Also ich würde mir wünschen, wir wissen, wo wir hinwollen, und setzen die Regeln dementsprechend.
Retter oder Verderben, haben wir uns heute gefragt. Ja, was künstliche Intelligenz in einigen Jahren mit uns bewirken wird, ob wir in einigen Jahren über unsere Genialität oder vielleicht über unsere Naivität lachen werden, das wird die Zukunft zeigen. Klar ist aber, das Skript, ob KI zur Tragödie oder doch zur Komödie wird, das schreiben hoffentlich wir Menschen und keine Maschinen. Danke an euch, lieber Jürgen, lieber Patrick, fürs Dabeisein heute, für eure Insights, für eure Meinungen. Danke, Markus, wie immer für deine Expertise, für deine Analyse. Und danke auch an Sie, dass Sie dabei geblieben sind bis zur letzten Sekunde unseres Podcasts. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, wiedersprechen, wiederhören.